Ja, ich begrüße euch auch zu diesem Ostergottesdienst. Und es ist so schön, dass wir heute feiern können, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir haben einen Retter, der lebt. Magst du ein Amen dazu sagen? Amen. Okay. Ja, wir haben die Einführung zu unserem Bibeltext bereits gesehen. Und ich bin gerade am Überlegen, wie viel wir jetzt nochmal lesen oder nicht lesen. Weil wir es eigentlich schon so gut vorgeführt bekommen haben. Und wisst ihr, was bemerkenswert ist an der Geschichte der Auferstehung? Wenn sie nicht wahr gewesen wäre und wenn jemand sie sich ausgedacht hätte, dann hätte er wahrscheinlich nicht eingebaut, dass, so wie wir es eben gehört haben, dass die Frauen die Ersten waren, die ihn sehen. Denn die Stimme der Frauen auch als Zeugen zählte damals in der Kultur gar nichts. Er hätte aber auch nicht von den Freunden von Jesus erzählt, die ihn überhaupt nicht erkennen. Wenn man davon überzeugen möchte und es stimmt nicht, dann macht man es anders. Ihr Lieben, dieser Bericht von der Auferstehung von Jesus, wir können sofort sehen, dass Menschen das erleben und als Zeitzeugen beschreiben mit einem ganz begrenzten Blick. Jeder aus seiner Perspektive. Und das macht die Geschichte so besonders. Das macht sie ehrlich gesagt glaubwürdig, gerade für viele Leute, die das untersuchen. Weil sie sagen, es ist nicht ein Satz, den alle gleich wiedergeben, sondern jeder beschreibt das aus seiner Perspektive. Und es macht es vor allem nahbar für uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe die Geschichte aus Lukas 24 von den Emmaus-Jüngern. Und die wollen wir uns heute zusammen anschauen. Wir haben eben das gesehen, dass zwei Jünger sich auf den Weg machen. Und das waren zwei, die lange mit Jesus unterwegs waren. Wir kennen den einen mit Namen Kleopas, den anderen nicht oder die andere, vielleicht war es sogar auch eine Frau, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass diese Menschen mit Jesus unterwegs waren. Sie waren dabei. Vielleicht waren sie schon ein Jahr mit ihm unterwegs, vielleicht ein halbes Jahr. Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen. Mussten vielleicht einiges verkaufen, um mit ihm unterwegs sein zu können. Und sie haben geglaubt, dass dieser Jesus jemand ganz Besonderes ist. Sie haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Und dieser Messias ist gekreuzigt worden. Und ihre Hoffnung hat sich einfach aufgelöst. Und sie machen sich auf den Weg in ihr altes Leben. Ziemlich vermutlich zurück an den Ort, wo sie herkommen, nach Emmaus. Und das ist ein 11 Kilometer langer Weg, den sie laufen. Und die Bibel sagt uns, dass sie diesen Weg miteinander laufen und dass ihre Herzen schwer sind und dass sie darüber reden, vielleicht sogar ringen, ja? Und ihre Enttäuschung Raum geben. Und dann passiert genau das, was wir eben gelesen haben. Jesus kommt zu ihnen. Und ihr Lieben, das ist die erste wichtige Botschaft für heute. Wir können die erste Folie einblenden. Wir werden nämlich heute drei Dinge lernen, die Jesus tut in dieser Geschichte. Und wir werden zwei Dinge hören, wie die Jünger reagieren. Und der erste Punkt, Jesus kommt zu seinen Jüngern. Jesus ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und Jesus liebt diese Jünger. Er sieht diese Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die alles für ihn gegeben haben und die jetzt so verwirrt sind, die alles nicht verstehen. Und Jesus kommt zu ihnen. Sie sind nicht diejenigen, die ihn suchen müssen, sondern Jesus zeigt sich ihnen. Und ich möchte dir das und mir das heute Morgen zusprechen. Jesus ist der Gott, der zu uns kommt. Er ist der uns dort findet, wo wir sind, der in unser Leben hineinspricht und hineinwirkt. Und das tut er immer noch. Und Jesus, wir haben es eben gehört, er fragt sie so, worüber redet ihr? Und sie, Mann, bist du der Einzige hier auf dem Planeten oder zumindest in Jerusalem, der nicht mitgekriegt hat, was passiert ist? Und Jesus fragt einfach so, was denn? Ich liebe die Geschichte. Und wisst ihr was? Jesus hält sich mit Absicht bedeckt. Und wir lesen auch, dass ihre Augen gehalten wurden. Also sie waren nicht nur einfach schwer von Kapi, sondern ihre Augen wurden gehalten, damit sie Jesus nicht sofort erkennen. Und Jesus hält sich bedeckt, damit sie ehrlich ihr Herz offenbaren können. Er sagt nicht sofort, wer er ist, sondern er fragt sie. Er lässt sie reden. Und ich bin wirklich nicht Jesus, aber vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal sich einfach ein bisschen bedeckt hält. Und einfach damit andere mehr reden können und damit andere freier sind. Mir geht es manchmal so, wenn ich so, keine Ahnung, zur Physiotherapie. Ich musste vor ein paar Jahren das erste Mal in meinem Leben zur Physiotherapie. Oder man geht zum Friseur oder man hat einfach irgendwo einen Arzttermin oder einen anderen Termin. Und dann wird man meistens als zweite, man wird meistens als erstes nach seinem Namen gefragt und als zweites nach dem Beruf. Und spätestens da endet bei mir sich ganz oft das Gespräch. Und ich habe das ganz oft erlebt, ich sitze beim Friseur, ich sitze auf dem Hocker ja, und so, und was machst du so beruflich? Ich bin Pastorin. Was? Und dann gibt es so einen Satz zurück und jetzt bin ich, gerade als ich noch jünger war, so, Moment mal, das geht gar nicht. Du? Und dann läuft das Gespräch anders. Und ich glaube, Jesus wollte das genau nicht. Sondern Jesus wollte hören, was denkst du? Was ist in deinem Herzen? Wie geht's dir? Und so zeigt sich Jesus nicht. Und es kommt zu diesem Satz, den wir eben schon gehört haben. Und ich lese es euch einfach mal vor. Ab Vers 18. Also ich springe jetzt einfach rein. Oder wir machen Vers 17. Er sprach zu ihnen, Jesus, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihm, wie ich eben schon gesagt habe, was? Er ist der einzige sogar, der es erlebt hat, aber gut. Ja, sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie unsere oberen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dieses geschehen ist. Dieser Satz ist so krass. Sie sagen, hast du nicht mitgekriegt von Jesus? Jesus, diesem Prophet, der mächtig war in Wort und Tat. Und das stimmt, Jesus war ein Prophet, aber er war mehr als das. Und sie nennen ihn hier nicht mehr den Retter, den Messias, sondern sie haben ihn schon ein bisschen downgegradet. Und gesagt, ein Prophet, mächtig in Wort und Tat. Und sie sagen, unsere Führer, unsere Priester haben ihn übergeben. Er wurde gekreuzigt und wir dachten, er wäre der Messias. Und das ist eigentlich so ein ironischer Satz in dieser Geschichte. Denn ja, er ist der Messias, weil er für uns gekreuzigt wurde. Aber sie sagen, weil er gekreuzigt wurde, ist er es nicht. Und ihr merkt schon, wie hier einfach all ihre Hoffnung zusammengebrochen ist. Und jetzt kommen diese Frauen auch noch, die sagen, das Grab wäre leer gewesen und sie haben einen Engel gesehen. Und diese Engel haben gesagt, Jesus ist auferstanden, er lebt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Und diese Jünger, sie kriegen alles nicht zusammen. In ihnen ist dieser Mix aus enttäuschter Hoffnung, aus vielleicht ist doch noch was da, aber eigentlich war alles so furchtbar. Und sie teilen jetzt mit Jesus ihr Herz. Und das ist die zweite Folie. Was tun die Jünger? Die Jünger sind ehrlich. Die Jünger teilen ihre Fragen, ihre Enttäuschung mit Jesus. Und Jesus zieht es richtig aus ihnen raus. Er hört ihnen zu. Und ich finde das so gut zu wissen, dass Jesus immer noch so ist. Dass er nicht einfach über uns rüber bügelt, sondern er kommt zu uns und er fragt. Und wir dürfen unsere Herzen mit ihm teilen. Wir dürfen ihm sogar unsere Fragen und unsere Enttäuschungen bringen. Und all das, was nicht zusammenzupassen scheint. Und jetzt geht es aber weiter, wie wir es eben schon in der Geschichte gehört haben. Ich möchte diese Stelle vorlesen. Genau. Ich lese mal wieder ab Vers 22 weiter. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab. fanden seinen Leib nicht und kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unseren gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt haben. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und jetzt antwortet Jesus. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste der Christus dies nicht erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wer wäre da gern dabei gewesen? Ich auch. Es wurde eben so geschickt gemacht. Ich wollte ja die Predigt von Jesus hören, aber da kam einfach die Einblendung und die Musik. Wir haben sie also nicht wortwörtlich gehört. Lieben, Jesus fängt an, ihm die Schriften zu öffnen und alles auszulegen, was sich auf ihn bezieht. Und man könnte denken, hätten wir das nur gehört, wären wir nur dabei gewesen. Aber wisst ihr was? Wir haben genau die gleichen Schriften. Und weißt du was? Du hast sogar Zugang dazu. Ich bin mir total sicher, dass Kleopas und sein Kollege, dass sie die nicht auf ihrem Telefon in der Hosentasche hatten und einfach rausziehen konnten und noch in vielen Übersetzungen lesen konnten. Sondern sie konnten in die Synagoge gehen und hören oder vielleicht auch einzelne Teile auswendig lernen. Aber du hast Zugang zu diesen Schriften, die Jesus auslegt. Und weißt du was, sogar noch mehr als das? Du hast sogar Zugang zum Neuen Testament. Zu dem hatten sie gar keinen Zugang. Und die Autoren im Neuen Testament, sie machen genau das, was Jesus gemacht hat. Sie berichten und sie machen immer wieder das, dass sie sagen, genau das ist passiert, damit erfüllt würde, was im Alten Testament steht. Denn zum Beispiel Johannes fängt sein Evangelium an und sagt, am Anfang war das Wort. Und was meint Johannes? Johannes bezieht sich auf den Schöpfungsbericht und sagt, da war Jesus schon da. Und Jesus war das Wort und Gott sprach und es geschah. Und so geht Johannes durch und beschreibt es. Oder Matthäus. Matthäus beschreibt die Abstammung, den Stammbaum von Jesus. Und dann beschreibt er, wie Maria schwanger wird vom Heiligen Geist und wie der Verlobte von Maria überlegt, sie zu verlassen, weil er das einfach gar nicht nachvollziehen kann. Und dann erscheint Josef ein Engel in der Nacht. Und der Engel sagt, Josef, das ist, damit das passiert, was in Jesaja steht. Die Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn bekommen und sie werden ihn Immanuel nennen. Das heißt Gott mit uns. Und so, wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir, wie die Autoren immer und immer wieder diesen Punkt machen und sagen, hier erfüllen sich die Schriften in dem Auferstandenen. Und das macht Jesus für sie, weil sie haben noch gar keinen Zugang zu diesen Schriften. Und weißt du, wir haben diesen Zugang durch das Wort Gottes. Aber wir haben diesen Zugang nicht nur dadurch, sondern wir haben den Zugang durch den, der das Wort Gottes inspiriert hat, durch den Heiligen Geist. Und du hast den Autor dieser Schriften bei dir, du hast Zugang zu ihm und er kann sie dir öffnen in einer Weise, die unglaublich schön ist. Und er kann dir zeigen, wo du Jesus findest, wo du ihn im Garten Eden schon findest, als Baum des Lebens. Er kann dir zeigen, wo du ihn findest, als das Volk aus Israel, aus der Gefangenschaft auszieht und alle dieses Passahlamm opfern, damit sie gerettet werden von diesem Todesengel. Und wir sehen hier schon diesen Blick auf Jesus. Du kannst Jesus finden, wenn du dir einfach das Heiligtum anschaust, was Mose offenbart bekommt, als er auf den Berg Sinai geht und was er danach baut. Und in dieser Stiftshütte, du findest in jedem Winkel, in jeder Ecke, in jedem Satz, kannst du Jesus finden. Du kannst Jesus finden, wenn du dir anschaust, wie im Alten Testament, wie Opfer da gebracht werden. Und du kannst darin sein Erlösungswerk finden. Du kannst Jesus finden in all den Geschichten von den Menschen, die so Unglaubliches mit Gott erleben. Zum Beispiel Josua, der sein Volk ins verheißene Land führt. Sein Name ist Gott rettet und ist schon sozusagen der Ausblick auf Jesus. Oder du findest Jesus in der Geschichte von David, der so ein Vorausschau auf den perfekten, vollkommenen, guten Hirten ist. Und wann immer das stattfindet, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so geht, dass dein Herz beginnt zu brennen in dir. Wer kennt das? Wer kennt das, wenn du die Schriften liest, wenn du merkst, es fängt an zu brennen in dir, weil du Jesus siehst? Und mir passiert es auch ganz oft, wenn ich im Wort lese. Ehrlich, nicht immer, aber oft. Und es ist wunderschön, wenn der Heilige Geist mir Jesus offenbart im Wort Gottes. Und wenn mein Herz beginnt zu brennen. Und wenn man das erlebt hat, dann will man immer wieder dahin zurück, weil es das Schönste ist, Jesus im Wort Gottes zu erkennen. Und das erleben diese beiden Jünger, als sie mit Jesus unterwegs sind. Also wir können die dritte Folie anwerfen. Jesus kommt zu seinen Jüngern. Jesus legt ihnen die Heiligen Schriften aus. Er zeigt ihnen alles, was sich auf ihn selbst bezieht. Und ihre Herzen, sie sagen später, fangen an zu brennen. Und jetzt kommt dieser Turn, wir haben ihn eben hier in der Ecke gesehen, der Geschichte. Jesus gibt sich den Anschein, als möchte er weitergehen. Die beiden sind mit Jesus unterwegs gewesen und Jesus sagt, ich glaube, ihr seid da, ich gehe weiter. Und wisst ihr was? Ich glaube, Jesus wäre weitergegangen. Ich weiß nicht, ob er weitergelaufen wäre oder ob er sich weggebeamt hätte, weil irgendwie hat er diesen Auferstehungskörper, mit dem funktionieren die Sachen einfach anders. Er kann kommen und gehen, ganz anders als früher. Aber er wäre nicht bei ihnen geblieben. Er wäre nicht einfach mit ihnen ins Haus reingegangen und hätte sich nicht selbstverständlich dort mit zu Tisch gelegt, muss man ja sagen, so war es damals, und hätte irgendwie einfach übernommen. Sondern Jesus hat sich gezeigt. Und hier war jetzt so ein Entscheidungspunkt und wir können die nächste Folie einblenden. Die Jünger, sie laden Jesus ein, bei ihnen zu bleiben. Und ihr Lieben, hier ist wirklich ein Knackpunkt in der Geschichte. Das war total wichtig. Das ist nicht etwas, was sowieso passiert, sondern hier haben die Jünger eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, Jesus, bleib bei uns. Komm zu uns, bleib bei uns. Und ich möchte dich fragen, ob du diese Entscheidung für Jesus jemals so getroffen hast. Hast du ihn explizit in dein Leben eingeladen? Hast du wirklich gesagt, Jesus, ich will dich, ich brauche dich. Komm du, lebe du in mir. Weil wenn du das nicht getan hast und einfach denkst, naja, er kommt ja schon. Er ist ja der, der kommt. Ja, er kommt zu dir. Er spricht zu dir. Aber du musst reagieren. Und nur weil du vielleicht mit vielen anderen Leuten unterwegs bist, die diese Entscheidung getroffen haben, hast du sie nicht automatisch getroffen. Das bringt überhaupt nichts, dass ich christlich aufgewachsen bin, wenn ich nicht zu dieser Entscheidung selber komme. Das ist total ein Segen, aufgewachsen zu sein mit Menschen, die Jesus kennen, die ihn lieben, die ihm nachfolgen. Aber es gibt ja den Punkt, wo jeder von uns selber entscheiden muss. Lade ich ihn ein? Und ehrlich gesagt können wir auch entscheiden, ihn immer und immer wieder einzuladen, sich uns noch mehr zu zeigen, bei uns zu sein. Aber das ist eine Sache, die macht er nicht automatisch, sondern die hängt an dir. Und genau, jetzt bin ich vorweggelaufen und wir lesen einfach mal hinterher ab Vers 28. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Ich denke, dass sie ihm das sogar angeboten haben, weil das ist eigentlich so das traditionelle, die traditionelle jüdische Art, wie man dieses Mahl eröffnet. Und das ist eigentlich, dass der Gastgeber diese Rolle macht, übernimmt, dass er das Brot nimmt, dass er dankt und es bricht. Und Jesus macht das. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften eröffnete. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie, zur fünften Folie. Jesus bricht das Brot. Und das ist der Moment, in dem ihre Augen geöffnet werden. Und ich glaube, dass dieses Brotbrechen, dass es für die Gemeinschaft steht, die Jesus mit ihnen hat. Ja, klar, da ist auch dieses Bild drin, dass Jesus das Brot des Lebens ist und dass er es gibt. Aber vor allem ist es der Moment, wo man einfach zusammen am Tisch sitzt. Das ist der Moment, auch gerade in dieser Kultur, wo alles getan ist, wo alle zusammenkommen am Abend und wo man zusammensitzt und Zeit hat. Und Jesus ist ein Gott, der genau das sucht. Er hat Zeit. Er setzt sich mit den Jüngern hin. Er hat ihnen Zeit gegeben auf dem ganzen Weg. Er schaut sie an und er lädt sie ein in die Gemeinschaft mit ihm. Und in diesem Moment werden ihre Augen geöffnet und sie erkennen. Und wisst ihr, was total interessant ist? Diese Abfolge finden wir schon mal ganz am Anfang der Bibel. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 3 gehen, da gibt es diese Geschichte mit der Schlange, die zu Eva sagt, wie ist es nochmal? Ihr dürft gar nicht von den Bäumen essen, oder? Die Schlange macht eigentlich genau das Gleiche, was Jesus macht. Sie fragt Eva. Und Eva antwortet, nein, nein, wir dürfen essen, aber von diesem einen Baum nicht. Ja, aber meint ihr wirklich, dass das so gut ist und dass Gott euch beschützen möchte? Ist es nicht so, dass wenn ihr von diesem Baum esst, dass ihr werdet wie Gott? Die Schlange fängt an, ihre Meinung zu sagen. Und Eva hört zu. Und es führt dahin, dass Eva und Adam, dass sie die Frucht nehmen, dass sie essen davon. Und da stehen genau diese gleichen Worte. Und in diesem Moment werden ihre Augen geöffnet und sie erkennen. Was erkennen sie? Dass sie nackt sind. Ja, gar nicht so cool, wa? Hat sich nicht so gelohnt, der Move. Und merkt ihr, hier passiert genau das Gleiche, aber in eine völlig andere Richtung. Jesus redet mit ihnen, er fragt sie, er bringt Offenbarung, er lehrt sie. Dann bricht er das Brot, er gibt es ihnen, sie essen, ihre Augen werden eröffnet und sie erkennen Jesus. Sie erkennen den Auferstandenen. Und in diesem Moment wird nochmal so richtig deutlich, dass all das, was schiefgelaufen ist, die ganze Entwicklung der Erde, dass Jesus sie verändert hat, dass er sie gerettet hat, dass er wirklich der Gott ist, der Leben und Hoffnung bringt und der alles, alles neu macht. Und ich finde es so beeindruckend. Und wir lesen einfach schnell noch die nächsten Verse und dann kommen wir darauf nochmal zurück. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Oh Mann, das tut mir so leid. Die laufen 11 Kilometer durchs Dunkle, ohne Straßenlaterne und ohne Handy-Taschenlampe, einfach zurück, um nach Jerusalem zu kommen. Und wie wir es eben gehört haben, sie malen sich die ganze Zeit aus. Wie wird Petrus' Gesicht aussehen, wenn sie erzählen, was passiert ist? Und kaum kommen sie an, sagen die 11, hey, cool, dass ihr da seid. Jesus lebt. Er ist Petrus erschienen. Und die ganze Story, alles, was sie so erwartet haben, tschüss. Aber es scheint in diesem Moment gar nicht so das Allerwichtigste zu sein. Sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, er ist dem Simon erschienen. Das sagen also die 11. Und jetzt antworten unsere 2. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen im Brotbrechen erkannt worden war. Also die beiden erzählen ihre Geschichte. Und es ist spannend, wir haben jetzt diese ganze Gruppe, die irgendwie zusammen ist. Alle wissen, Jesus lebt. Und jetzt kommt Jesus in den Raum rein. Ich erzähle jetzt den Part einfach, ja? Sie sind zusammen, der Raum ist geschlossen, auf einmal ist Jesus da. Das ist halt dieser Auferstehungskörper. Andere Regeln. Und sie sehen ihn, aber wisst ihr was? Sie glauben irgendwie doch nicht. Und Jesus redet mit ihnen. Und Jesus zeigt die Nagelmale. Und wir lesen, dass sie trotzdem nicht richtig glauben können. Jesus sagt, okay, ich bin kein Geist. Habt ihr was zu essen da? Ich esse was, ihr könnt zugucken. Jesus isst Fisch und Honig. Auch eine spezielle Kombi, aber nicht viel mehr dazu. Er zeigt es, ich bin kein Geist. Und sie sind immer noch am Verarbeiten. Und jetzt macht Jesus nochmal genau das Gleiche. Er legt ihnen die Schriften aus. Und wieder steht hier, dass er ihn auslegt aus den Büchern des Gesetzes des Mose, aus den Psalmen, aus den Propheten. Und dass er ihnen einfach zeigt, wie alles von ihm handelt und wie er alles erfüllen musste. Und diesen Part, lasst uns den noch zusammen lesen. Ich fange mal an 45 an. Nils, die habe ich dir nicht gesagt. Ab 47 kannst du mit einsteigen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und jetzt kommt dieser geniale Abschluss, ja? Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus erzählt ihnen wieder alles. Er schließt ihnen die Schriften auf. Und es heißt, dass ihr Verstand geöffnet wird, dass sie es wahrnehmen können. Und Jesus fasst zusammen und sagt, in meinem Namen sollt ihr allen Menschen Buße und Vergebung predigen. Predigt ihnen, dass sie umkehren müssen, aber dass ich ein Gott bin, der vergibt. Dass ich ein Gott bin, der sie liebt, der nahbar ist, der in ihnen wohnen möchte. Und er setzt sie ein und sagt, ihr seid meine Zeugen. Aber bleibt hier in Jerusalem, wartet auf eine Sache. Wartet auf die Verheißung des Vaters. Das ist der Heilige Geist. Wartet auf die Kraft auf der Höhe, aus der Höhe. Und wisst ihr, was hier stattfindet? Es ist das Gleiche, was wir vorher schon beim Brotbrechen gesehen haben. Die Jünger erkennen Jesus in der Gemeinschaft, in der Beziehung. Und Jesus weiß, seine Jünger brauchen genau das. Das brauchen sie richtig viel. Und deswegen sendet er den Heiligen Geist, der so ist wie er, aber der Geist der Gemeinschaft ist. Es ist der Teil der Gottheit, der in uns wohnt und der uns hineinführt in diese ständige Beziehung zu Gott, der uns ständig an Jesus erinnert. Und Jesus sagt, wartet darauf, ihr braucht das, denn das macht den Unterschied. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Jesus persönlich hat zu den Jüngern, Emmaus-Jüngern gepredigt, hat ihnen alles erzählt und sie erkennen ihn nicht. In dem Moment, wo sie in der Gemeinschaft mit ihm sind, wo sie mit ihm sitzen, wo sie ihn anschauen, da erkennen sie ihn. Oft denken wir, wenn ich Jesus damals gesehen hätte, dann wäre alles anders gewesen. Kennt ihr das, diese Gedanken? Oder habt ihr euch nicht auch immer schon gefragt, warum Jesus nach seiner Auferstehung nicht zurück nach Jerusalem ist, öffentlich sich in den Tempel gestellt hat und dort allen Menschen gepredigt hat? Ich glaube, diese Geschichte gibt uns die Antwort. Selbst seine engsten Freunde erkennen ihn nicht. Und als er ihnen sagt, ich bin's, können sie es nicht richtig glauben. Das ist krass. Und was du brauchst, ist also nicht ein Jesus, der nur sagt, huhu, ich bin's, sondern du musst ihn kennen. Du musst in die Gemeinschaft mit ihm hineinkommen. Und in dem Moment verändert sich alles. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Die beiden Jünger, die sehen ihn und die stehen auf. Ich hätte eigentlich noch eine Folie machen müssen, den dritten Punkt, was die Jünger machen. Sie stehen automatisch auf und sie laufen zurück nach Jerusalem. Weil sie eins wissen, wir sind Zeugen. Wir müssen erzählen, was passiert ist. Die anderen müssen es auch wissen. Und ich möchte dir eine Sache nahelegen. Wenn du diese Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen hast und erlebst, dann gibt es nur eine Reaktion in deinem Leben. Du willst einfach aufstehen und du musst es erzählen. Und wenn du merkst, dass das gerade noch nicht so bei dir ist, dann darfst du wieder zurückkommen in die Gemeinschaft zu ihm. und ihn einfach anschauen. Sagen, Jesus, zeig dich mir. Ich will dich sehen mit den Augen meines Herzens. Ich möchte dich erkennen. Ich möchte erkennen, was es bedeutet, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich möchte erkennen, dass mein Leben verändert ist. Dass ich die bemitleidenswerteste Person auf der Erde wäre, wenn ich nur glauben würde daran, dass Jesus gestorben wäre und nicht an die Auferstehung glauben würde. Ich möchte verstehen, Jesus, dass du ein lebendig machender Geist bist, dass du der letzte Adam bist und dass du das in meinem Leben auch tust. Und dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass sie in dir wohnt. Das ist die Kraft seines Geistes. Und wenn du anfängst, das zu ergreifen, wenn Jesus dir das zeigt, wenn du ihn so erkennst, es verändert alles. Und dann muss dir nicht mal mehr jemand sagen, dass du ein Zeuge bist. Du bist es einfach. Du bist es automatisch. Und das Tolle ist, heute Morgen hängt es nicht davon ab, wie gut ich das beschrieben habe, wie toll meine Worte waren, sondern es hängt alles davon ab, dass wir Jesus anschauen und dass wir ihn einladen. Dass wir das tun, was die Jünger gemacht haben. Dass wir ehrlich sind und dass wir ihn einladen. Und sagen, offenbare du dich mir. Und glaub mir, Jesus liebt es, genau das zu tun. Und der Heilige Geist in dir, er liebt es, Jesus groß zu machen. Und du wirst erleben, wenn es stattfindet, ganz einfach daran, dass es in dir brennt. Dass es in dir brennt, wenn du die Schriften nimmst. Wenn du das Wort Gottes aufschlägst und anfängst zu lesen. Und ich möchte dir den Tipp geben, wenn du das nicht sofort erlebst, dann pack es nicht zur Seite und denk, das ist nichts für mich. Sondern dann lies doch einfach weiter. Lies doch einfach mal 20, 30, 40 Minuten, bis du merkst, dass etwas beginnt, in deinem Herzen zu brennen. Du darfst den Heiligen Geist einladen, dass er anfängt, diese Worte in dir zu öffnen und dir einfach zu zeigen, worum es geht. Aber ich möchte dich einladen, selbst auf die Suche zu gehen nach diesem Brennen im Herzen. Und nach diesen geöffneten Augen, nach diesem Erkennen, wow, mein Retter ist auferstanden. Und das verändert alles. Es ist nicht nur die Rettung, es ist nicht nur meine Schuld bezahlt, meine Sünde ist nicht nur vergeben, sondern ich habe ein völlig neues Leben. Alles ist anders. Und wenn wir das greifen, wenn wir das sehen, es ist eine Riesenfreude in uns. Und es ist immer eine Freude, eine Osterbotschaft vorzubereiten. Weil desto mehr man es liest, desto mehr fängt es an, in einem so richtig hoch zu kribbeln und zu blubbern, in einem drin. Es ist diese Freude der Auferstehung. Und weißt was? Du hast ganz einfach Zugang dazu. Du hast genau den gleichen Zugang dazu, den die Emmaus-Jünger haben. Du bist nicht benachteiligt. Ganz im Gegenteil. Du hast sogar eigentlich noch mehr Ressourcen. Und du hast Heiligen Geist, bleibend in dir, wenn du ihn eingeladen hast, der bleibend sich immer und immer wieder genau dahin führen kann. Ihr dürft nach vorne kommen. So, meine Notizen haben heute überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe alles aus dem Gedächtnis gemacht. So war es nicht gemeint. Es war eher die Frage, wie viel ich vergessen habe. Aber deswegen geht es schneller, ne? Und ihr Lieben, Gott möchte sich uns offenbaren. Und das ist das, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und es hat angefangen, als ich klein war, als Kind, mit 3, 4, 5 Jahren, wo ich Jesus kennengelernt habe, wo ich ihn eingeladen habe, wo ich seinen Heiligen Geist in mein Leben eingeladen habe. Und dann immer und immer und immer wieder hat Jesus sich offenbart. Er macht es so, so, so gerne. Und in diesen verschiedenen Situationen, in denen du denkst, alles ist gerade zusammengebrochen, nichts kann mehr heile sein, nichts ist mehr schön, er war immer da. Und er hat sich immer gezeigt als der Retter. Und da, wo du stehst, egal wie es gerade ist, ob es gerade alles total toll ist, ob es gerade super herausfordernd ist, Jesus möchte sich dir offenbaren. Und ich möchte jetzt einladen, all die Personen, die Jesus noch nie eingeladen haben in ihr Leben. Vielleicht bist du immer mit Leuten unterwegs gewesen, die das gemacht haben, aber du hast es selber nicht wirklich gemacht. Oder du hast es gemacht und dann lange, lange nicht mehr so gelebt. Ich möchte dich einladen, wenn du das willst, dass du Jesus einlädst. neu in dein Leben einlädst. Wir haben es eben auch bei den Worten gehört. Er liebt dich endlos. Und er ist der Gott, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Er hat deine Schuld, deine Unzulänglichkeit, deine Fehler, deine Schwachheiten und deine Krankheiten getragen. Er hat all das getragen, damit du wieder Zugang hast zu ihm, damit du mit ihm leben kannst. Es geht nicht nur um ewiges Leben, was super wichtig und wunderschön ist, sondern es geht um die Gemeinschaft mit ihm, auch im Hier und Jetzt. Und es ist wichtig, dass du Jesus sagst, genau das brauchte ich. Und ich werde jetzt einfach ein Gebet vorbeten und wenn ihr mögt, betet es doch einfach nach. Wenn du es sowieso schon gebetet hast, kannst du einfach mit in den Chor einstimmen und den Personen helfen, die es noch nie gebetet haben. Und wir laden diesen Jesus als unseren persönlichen Retter ein. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Und ich sage, du bist mein Retter. Ich brauche deine Vergebung und deine Erlösung. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Dass du mich reinigst. Und dass du mir ein neues Leben schenkst. Ein Leben in Gemeinschaft mit dir. Ich lade dich ein, dass du in mir wohnst. Und dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, geh du mit mir. Ich will mit dir gehen. Ich will dir folgen. Jesus, öffne die Augen meines Herzens, dass ich dich sehe. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute ganz bewusst gesprochen hast, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dass du gleich, wir werden eine Gebetszeit haben und hier werden Gebetshelfer hier vorne stehen, die stehen bereit, mit dir zu beten. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass du nach vorne kommst. Wir wollen dich einfach segnen. Und wir würden dir gerne ein paar Tipps geben, was mögliche nächste Schritte sein können. Und ihr Lieben, für all die von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind oder seit einer Weile mit ihm unterwegs sind, mein Gebet ist, dass wir heute erleben, wie unsere Herzen neu brennen in uns für ihn. Und wie unsere Augen geöffnet werden. Und es ist, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, es ist nichts, was ich hier irgendwie magisch erklären kann oder was ich lostreten kann, sondern es ist was Gott selbst macht, was er liebend gerne macht. Und ich möchte uns einladen, dass wir an dieser Stelle, dass wir Jesus auch dafür neu einladen, dass er das tun darf in unserem Leben. Und nicht nur ihn einzuladen, sondern auch die Schritte zu gehen, sich seinem Wort auszusetzen. Gerade jetzt in dieser kommenden Woche, nimm dir sein Wort und lies es. Und lass dadurch dein Herz ganz neu bewegen. Lass es entzünden von ihm. Wenn ihr mögt, ist jetzt einfach Raum, dass ihr zu zweit, zu dritt, zu viert euch zusammenstellen könnt. Und dass ihr einfach miteinander nochmal das ausdrücken könnt und sagen könnt, Jesus, ich bete, dass mein Herz noch mehr von dir ergriffen ist, dass es brennt für dich. Und ich bitte dich, dass du die Augen meines Herzens noch mehr öffnest, dass ich dich sehe als Auferstandenen. Ich will es nicht für euch beten, sondern ich glaube, es ist was jeder selbst ausdrücken muss. Und ihr dürft gerne so miteinander beten, euch miteinander segnen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten werden wir einfach jetzt, ihr führt euch uns in ein Lied, wo wir zusammen Jesus anschauen, ihn groß machen.